Centralizētais eksāmens vācu valodā. Augstākais mācību satura apguves līmenis.
Hallo, dies ist der Hörtest in Deutsch. Der Hörtest besteht aus drei Aufgaben. Jede Aufgabe hören Sie zweimal. Aufgabe 1. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. Hallo Sonja, ich wollte dich schon früher fragen, hast du immer in Berlin gelebt? Hat deine Familie, also habt ihr den Mauerfall 1989 in Berlin miterlebt?
Ja, ich bin in Berlin, in Wedding geboren, wohne auch noch dort. Eigentlich bin ich 5 Monate vor dem Mauerfall geboren, aber meine Großeltern haben die Ereignisse am 9. November, also wie die Menschen auf die Bösebrücke gefahren sind, direkt miterlebt. Meine Mutti selbst nicht, weil sie mich gerade zu diesem Zeitpunkt gestillt hat. Sie wurde dann von einer Freundin angerufen. Sie fragte meine Mutti, ob sie schon gehört hätte, dass die Mauer gefallen ist. Die Leute würden gerade alle zu den Grenzübergängen gehen. Für meine Familie war der 9. November sehr emotional, denn die Geschwister und die Eltern von meinem Opa wohnten damals im Sperrgebiet. Sie durften sich da nicht frei bewegen und das bedeutete, wenn sie zur Arbeit bzw. irgendwo hinfahren wollten, dass sie durch die Kontrollen mussten. Meine Großtante erzählt mir heute noch, wie es war, an ihrem Küchenfenster auf der anderen Seite der Mauer zu sitzen und einmal in der Woche der Familie zu winken. Was das emotional bedeutet, konnte ich nur durch die Geschichten meiner Familie nachvollziehen. Sie haben dann darüber berichtet, dass sie Pakete für den Bruder meines Opas gepackt und in den Osten der Stadt geschickt haben.
Meine Mutter lag zu der Zeit hochschwanger zu Hause. Ich bin nämlich am 15. November geboren worden und hat dort im TV gesehen, wie die Leute auf der Mauer getanzt haben. Sie hat angefangen zu weinen. Der Mauerfall war für meine Eltern ein unheimlich glücklicher Moment, auch wenn wir örtlich gesehen weit weg von den Ereignissen rund um den Fall der Mauer waren. Während meiner Kindheit in Schleswig-Holstein war der Mauerfall kein großes Thema. Ich wohne seit 6,5 Jahren in Berlin und würde sagen, dass es in den vergangenen Jahren für mich ein bedeutendes Thema wurde. Ich habe in der Hauptstadt viele Freunde kennengelernt, die in der DDR groß geworden sind. Aber den Mauerfall als Moment puren Glücks können wir nur bedingt nachempfinden, was natürlich schade ist.
Ja, diesen Moment können wir vielleicht eher familiär nachempfinden. Bei mir war die Situation ja eine andere, weil meine Familie durch die Mauer getrennt war. So kann ich dieses historische Ereignis durch Erzählungen etwas mehr emotional fassen. Für mich persönlich ist viel spannender, wie die Menschen damit umgegangen sind. Also, dass es auf einmal diese beiden Teile der Stadt gibt, die wieder zusammenwachsen.
Die andere Frage ist, wie es bei der Generation ist, welche die Mauer miterlebt hat. Gibt es noch Grenzen oder eine Mauer in den Köpfen? Und wie sieht es bei den Menschen aus, die vielleicht bis heute nicht richtig angekommen sind, obwohl wir schon über 30 Jahre Mauerfall haben? Das sind, wie ich finde, die viel spannenderen Fragen, nicht die Geschichten um den Mauerfall selbst.
Und wie bewertest du das Verhältnis zwischen Ost und West heute?
Das ist eine schwierige Frage. Ich bin beruflich sehr viel im Osten von Deutschland unterwegs. Da habe ich auch viele Kollegen in unserem Alter getroffen, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie wir, sich überraschenderweise als Ostdeutsch definieren. Ich finde, gerade das ist eine Angelegenheit, die wir bis heute nicht überwunden haben. Ich und, wie ich vermute, viele Westdeutsche sehen sich als gesamtdeutsches Produkt. Gleichzeitig sind jedoch die Löhne und Renten im Osten noch deutlich niedriger als im Westen von Deutschland. Da fällt es mir dann auch schwer, dagegen ein Argument zu finden. Gerade in dieser Sache haben wir noch einen langen Weg vor uns. Jetzt haben Sie eine Minute Zeit für die Aufgabe. Hallo Sonja, ich wollte dich schon früher fragen, hast du immer in Berlin gelebt? Hat deine Familie, also habt ihr den Mauerfall 1989 in Berlin miterlebt?
Ja, ich bin in Berlin, in Wedding geboren, wohne auch noch dort. Eigentlich bin ich 5 Monate vor dem Mauerfall geboren, aber meine Großeltern haben die Ereignisse am 9. November, also wie die Menschen auf die Bösebrücke gefahren sind, direkt miterlebt. Meine Mutti selbst nicht, weil sie mich gerade zu diesem Zeitpunkt gestillt hat. Sie wurde dann von einer Freundin angerufen. Sie fragte meine Mutti, ob sie schon gehört hätte, dass die Mauer gefallen ist. Die Leute würden gerade alle zu den Grenzübergängen gehen. Für meine Familie war der 9. November sehr emotional, denn die Geschwister und die Eltern von meinem Opa wohnten damals im Sperrgebiet. Sie durften sich da nicht frei bewegen und das bedeutete, wenn sie zur Arbeit bzw. irgendwo hinfahren wollten, dass sie durch die Kontrollen mussten. Meine Großtante erzählt mir heute noch, wie es war, an ihrem Küchenfenster auf der anderen Seite der Mauer zu sitzen und einmal in der Woche der Familie zu winken. Was das emotional bedeutet, konnte ich nur durch die Geschichten meiner Familie nachvollziehen. Sie haben dann darüber berichtet, dass sie Pakete für den Bruder meines Opas gepackt und in den Osten der Stadt geschickt haben.
Meine Mutter lag zu der Zeit hochschwanger zu Hause. Ich bin nämlich am 15. November geboren worden und hat dort im TV gesehen, wie die Leute auf der Mauer getanzt haben. Sie hat angefangen zu weinen. Der Mauerfall war für meine Eltern ein unheimlich glücklicher Moment, auch wenn wir örtlich gesehen weit weg von den Ereignissen rund um den Fall der Mauer waren. Während meiner Kindheit in Schleswig-Holstein war der Mauerfall kein großes Thema. Ich wohne seit 6,5 Jahren in Berlin und würde sagen, dass es in den vergangenen Jahren für mich ein bedeutendes Thema wurde. Ich habe in der Hauptstadt viele Freunde kennengelernt, die in der DDR groß geworden sind. Aber den Mauerfall als Moment puren Glücks können wir nur bedingt nachempfinden, was natürlich schade ist.
Ja, diesen Moment können wir vielleicht eher familiär nachempfinden. Bei mir war die Situation ja eine andere, weil meine Familie durch die Mauer getrennt war. So kann ich dieses historische Ereignis durch Erzählungen etwas mehr emotional fassen. Für mich persönlich ist viel spannender, wie die Menschen damit umgegangen sind. Also, dass es auf einmal diese beiden Teile der Stadt gibt, die wieder zusammenwachsen.
Die andere Frage ist, wie es bei der Generation ist, welche die Mauer miterlebt hat. Gibt es noch Grenzen oder eine Mauer in den Köpfen? Und wie sieht es bei den Menschen aus, die vielleicht bis heute nicht richtig angekommen sind, obwohl wir schon über 30 Jahre Mauerfall haben? Das sind, wie ich finde, die viel spannenderen Fragen, nicht die Geschichten um den Mauerfall selbst.
Und wie bewertest du das Verhältnis zwischen Ost und West heute?
Das ist eine schwierige Frage. Ich bin beruflich sehr viel im Osten von Deutschland unterwegs. Da habe ich auch viele Kollegen in unserem Alter getroffen, die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie wir, sich überraschenderweise als Ostdeutsch definieren. Ich finde, gerade das ist eine Angelegenheit, die wir bis heute nicht überwunden haben. Ich und, wie ich vermute, viele Westdeutsche sehen sich als gesamtdeutsches Produkt. Gleichzeitig sind jedoch die Löhne und Renten im Osten noch deutlich niedriger als im Westen von Deutschland. Da fällt es mir dann auch schwer, dagegen ein Argument zu finden. Gerade in dieser Sache haben wir noch einen langen Weg vor uns. Jetzt haben Sie 1 Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Aufgabe 2. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. Chris Mollner über Um- und Upcycling.
Im Repair Café geht es ja darum, sich auszutauschen. Das heißt, man tauscht seine Kenntnisse, seine Erfahrungen aus, sein Wissen, aber auch neue Ideen zu bekommen und vielleicht Dinge auch umzucyceln, also upcyceln, aus alten Dingen etwas völlig Neues zu machen. Es ist einfach wunderbar, ein Wissen zu teilen und es zu vermehren.
Ulrich Buchholz über die Zusammenarbeit von Experten und Besuchern.
Hier im Repair Café gibt es natürlich auch Maschinen und Geräte, die nicht einfach sind von der Bedienung und die sogar gefährlich sind, also Sägen und so weiter oder das Schweißgerät. Und dann machen wir es so, dass wenn Besucher kommen, die solche Aufgaben machen möchten, dass da immer auch jemand dabei ist, der Ahnung hat, der sich auskennt, der dann auch diese Arbeit abnimmt und oder vielleicht, wenn es gut geht, auch zeigt, wie man mit dem Gerät umgeht, damit das, was da hergestellt werden soll, gemacht werden kann und vielleicht der Besucher auch das noch lernt. Ähnlich ist es auch, wenn Elektrosachen kommen, dass da immer ein sachkundiger Reparateur dabei ist, der den Überblick hat und sagen kann, okay, das können wir noch machen oder hier dürfen wir nicht weitermachen, das ist zu gefährlich.
Michael Steffen über die Reparatur seines Toasters.
Bei unserem Toaster war die Halterung kaputt und wir haben mit einem schweren Messer das irgendwie festhalten müssen. Aber natürlich hatten wir dann keine Zeitschaltuhr, musste man immer dabei stehen. Völlig unpraktisch. Was machen wir? Toaster wegschmeißen? Nein, dafür ist er zu teuer gewesen und eigentlich auch zu gut. Funktioniert er eigentlich noch? Also aufmachen habe ich mich alleine nicht getraut. Und seit ich von diesen Repair-Cafés gehört habe, bin ich fasziniert von der Idee, dass man eben die Sachen nicht einfach wegschmeißt, Müll draus macht, sondern dass man eben hingeht und guckt, vielleicht lässt sich separieren. Und in meinem Fall war es so, der Jochen, der hat das ganz prima aufgekriegt, schön erst ein paar Schräubchen, dann genau an der richtigen Stelle auch nochmal ein bisschen aufgehakt und dann hat sich herausgestellt, es war nur dadurch, dass von dem getoasteten Brot eben Stäube und Krümel rumflogen, waren die Kontakte offenbar. Die den Magneten, der die Halterung hält, die waren irgendwie verschmutzt und vergilbt und sowas. Jetzt hat er die ein bisschen abgeschmirgelt und auch den Magneten ein bisschen gesäubert, den Kontakt dort. Jetzt hält das Ding wieder und kann wieder voll arbeiten. Das ist echt klasse.
Melanie Dietrich und Helena Nöth über ihren Besuch im Repair Café.
Ja, ich bin jetzt das erste Mal mit meiner Oma hier und versuche meine Nähmaschine zu reparieren und bin mal gespannt, was mich hier so erwartet.
Ja, die Nähmaschine ist ein altes Erbstück von der Urgroßmutter. Meine Enkeltochter, die näht selber. Sie hat bei mir ein bisschen Anleitung bekommen, macht selber, hat weiter genäht. Aber sie will sich von dieser alten Maschine nicht trennen. Als Erinnerungsstück, aber Melanie, du hast auch gesagt, die näht besonders, manche Dinge näht die besser, ne? Die kurbelt besser als unsere modernen Maschinen. Aber ihr geht es darum, die einfach so, sie sollen nicht auf den Müll. Ich habe selber sehr viel gelernt in meinem Leben, habe hier die Möglichkeit, das weiterzugeben. Ich kann töpfern, ich kann auch nähen, ich natürlich kochen in meinem Alter sowieso, aber das war nicht der Punkt. Im Augenblick bin ich alleinstehend, mein Mann ist verstorben, ich habe im Haus viele Dinge, wofür ich keine Handwerker haben möchte oder nicht, das einfach sind Kleinigkeiten und da möchte ich mein Wissen vervollständigen. Also ich habe früher selber Stromleitungen gelegt, das kann ich alles, aber manche Dinge, die jetzt die modernen, die kann ich nicht, wenn es mit PC geht oder bei einer Lampe, die wir letztens repariert haben, wenn da der Dimmer dran ist, damit komme ich nicht klar. Da bekomme ich hier die Hilfe und lerne das.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit für die Aufgabe. Chris Mollner über Um- und Upcycling.
Im Repair-Café geht es ja darum, sich auszutauschen. Das heißt, man tauscht seine Kenntnisse, seine Erfahrungen aus, sein Wissen, aber auch neue Ideen zu bekommen und vielleicht Dinge auch umzucyceln, also upcyceln, aus alten Dingen etwas völlig Neues zu machen. Es ist einfach wunderbar, ein Wissen zu teilen und es zu vermehren.
Ulrich Buchholz über die Zusammenarbeit von Experten und Besuchern.
Hier im Repair-Café gibt es natürlich auch Maschinen und Geräte, die nicht einfach sind von der Bedienung und die sogar gefährlich sind, also Sägen und so weiter oder das Schweißgerät. Und dann machen wir es so, dass wenn Besucher kommen, die solche Aufgaben machen möchten, dass da immer auch jemand dabei ist, der Ahnung hat, der sich auskennt, der dann auch diese Arbeit abnimmt und oder vielleicht, wenn es gut geht, auch zeigt, wie man mit dem Gerät umgeht, damit das, was da hergestellt werden soll, gemacht werden kann und vielleicht der Besucher auch das noch lernt. Ähnlich ist es auch, wenn Elektrosachen kommen, dass da immer ein sachkundiger Reparateur dabei ist, der den Überblick hat und sagen kann, okay, das können wir noch machen oder hier dürfen wir nicht weitermachen, das ist zu gefährlich.
Michael Steffen über die Reparatur seines Toasters.
Bei unserem Toaster war die Halterung kaputt und wir haben mit einem schweren Messer das irgendwie festhalten müssen. Aber natürlich hatten wir dann keine Zeitschaltuhr, musste man immer dabei stehen. Völlig unpraktisch. Was machen wir? Toaster wegschmeißen? Nein, dafür ist er zu teuer gewesen und eigentlich auch zu gut. Funktioniert er eigentlich noch? Also aufmachen habe ich mich alleine nicht getraut. Und seit ich von diesen Repair-Cafés gehört habe, bin ich fasziniert von der Idee, dass man eben die Sachen nicht einfach wegschmeißt, Müll draus macht, sondern dass man eben hingeht und guckt, vielleicht lässt sich separieren. Und in meinem Fall war es so, der Jochen, der hat das ganz prima aufgekriegt, schön erst ein paar Schräubchen, dann genau an der richtigen Stelle auch nochmal ein bisschen aufgehakt und dann hat sich herausgestellt, es war nur dadurch, dass von dem getoasteten Brot eben Stäube und Krümel rumflogen, waren die Kontakte offenbar, die den Magneten, der die Halterung hält, die waren irgendwie verschmutzt und vergilbt und sowas. Jetzt hat er die ein bisschen abgeschmirgelt und auch den Magneten ein bisschen gesäubert, den Kontakt dort. Jetzt hält das Ding wieder und kann wieder voll arbeiten. Das ist echt klasse.
Melanie Dietrich und Helena Nöth über ihren Besuch im Repair Café.
Ja, ich bin jetzt das erste Mal mit meiner Oma hier und versuche meine Nähmaschine zu reparieren und bin mal gespannt, was mich hier so erwartet.
Ja, die Nähmaschine ist ein altes Erbstück von der Urgroßmutter. Meine Enkeltochter, die näht selber. Sie hat bei mir ein bisschen Anleitung bekommen, macht selber, hat weiter genäht. Aber sie will sich von dieser alten Maschine nicht trennen. Als Erinnerungsstück, aber Melanie, du hast auch gesagt, die näht besonders, manche Dinge näht die besser, ne? Die kurbelt besser als unsere modernen Maschinen. Aber ihr geht es darum, die einfach so, sie sollen nicht auf den Müll. Ich habe selber sehr viel gelernt in meinem Leben, habe hier die Möglichkeit, das weiterzugeben. Ich kann töpfern, ich kann auch nähen, ich natürlich kochen in meinem Alter sowieso, aber das war nicht der Punkt. Im Augenblick bin ich alleinstehend, mein Mann ist verstorben, ich habe im Haus viele Dinge, für die ich keine Handwerker haben möchte oder nicht, das einfach sind Kleinigkeiten und da möchte ich mein Wissen vervollständigen. Also ich habe früher selber Stromleitungen gelegt, das kann ich alles, aber manche Dinge, die jetzt die modernen, die kann ich nicht, wenn es mit PC geht oder bei einer Lampe, die wir letztens repariert haben, wenn da der Dimmer dran ist, damit komme ich nicht klar, da bekomme ich hier die Hilfe und lerne das.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Aufgabe 3. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. Wer im Internet nach den Informationen über Stipendien in Deutschland sucht, wird von der Vielzahl der Angebote erschlagen. Eine Studentin wollte das ändern. 2011 gründeten Mira Meyer und ihr Kommilitone Alexander Gassner die Initiative für transparente Studienförderung. Denn Mira Meyer hatte während ihrer Promotionszeit selbst die Erfahrung gemacht, wie schwer es war, das für sie richtige Stipendium zu finden. In der Folgezeit gründeten sie einige weitere, auch zielgruppenspezifische Stipendienportale, zum Beispiel barrierefreistudieren.de. Auf ihrer Seite mystipendium.de bieten sie auch eigene Stipendien an, eins zum Beispiel für Durchschnittsstudentinnen bzw. Durchschnittsstudenten. Sie haben diese Bezeichnung gewählt, weil sie einfach den Normalstudenten fördern wollten. Das sind etwa 90% aller Studierenden, die die klassischen Kriterien einer Eliteförderung nicht erfüllen. Bei der Vergabe dieser Stipendien sind keinesfalls glänzende Noten oder eine möglichst kurze Studiendauer gefragt, sondern kreative Beiträge, die die individuelle Durchschnittlichkeit unterstreichen. Die Bewerber haben beispielsweise ein Tagesablaufprotokoll geschrieben, was zeigt, wie durchschnittlich es ist. Oder sie haben eine Umfrage unter Kommilitonen gemacht und sie haben Gedichte zum eigenen Leben als Durchschnittsstudenten eingereicht. Zu den etwas anderen Stipendien gehört auch das Hashtag Ich mach was anderes Stipendium. Geworben wird um Studierende, die sich entscheiden, etwas ganz anders als andere zu machen und die einen ungewöhnlichen Lebensweg vorweisen können. Dazu zählt zum Beispiel, dass jemand sein Jurastudium unterbrochen hat, um als Roadie mit einer Heavy-Metal-Band auf Tour zu gehen. Mira Meyer glaubt, dass etwa 60% der Studenten neben dem Studium arbeiten müssen. Und das sind diejenigen, die die Unterstützung am dringendsten benötigen. Mira Meyer behauptet, dass ein Stipendium freie Entfaltung bedeutete, dass man mit einem Stipendium Rückenwind, Selbstbewusstsein und Mut habe. Jetzt haben Sie 1 Minute Zeit für die Aufgabe. Wer im Internet nach den Informationen über Stipendien in Deutschland sucht, wird von der Vielzahl der Angebote erschlagen. Eine Studentin wollte das ändern. 2011 gründeten Mira Meyer und ihr Kommilitone Alexander Gassner die Initiative für transparente Studienförderung. Denn Mira Meyer hatte während ihrer Promotionszeit selbst die Erfahrung gemacht, wie schwer es war, das für sie richtige Stipendium zu finden. In der Folgezeit gründeten sie einige weitere, auch zielgruppenspezifische Stipendienportale, zum Beispiel barrierefreistudieren.de. Auf ihrer Seite mystipendium.de bieten sie auch eigene Stipendien an, eins zum Beispiel für Durchschnittsstudentinnen bzw. Durchschnittsstudenten. Sie haben diese Bezeichnung gewählt, weil sie einfach den Normalstudenten fördern wollten. Das sind etwa 90% aller Studierenden, die die klassischen Kriterien einer Eliteförderung nicht erfüllen. Bei der Vergabe dieser Stipendien sind keinesfalls glänzende Noten oder eine möglichst kurze Studiendauer gefragt, sondern kreative Beiträge, die die individuelle Durchschnittlichkeit unterstreichen. Die Bewerber haben beispielsweise ein Tagesablaufprotokoll geschrieben, was zeigt, wie durchschnittlich es ist. Oder sie haben eine Umfrage unter Kommilitonen gemacht und sie haben Gedichte zum eigenen Leben als Durchschnittsstudenten eingereicht. Zu den etwas anderen Stipendien gehört auch das Hashtag Ich mach was anderes Stipendium. Geworben wird um Studierende, die sich entscheiden, etwas ganz anders als andere zu machen und die einen ungewöhnlichen Lebensweg vorweisen können. Dazu zählt zum Beispiel, dass jemand sein Jurastudium unterbrochen hat, um als Roadie mit einer Heavy-Metal-Band auf Tour zu gehen. Mira Meyer glaubt, dass etwa 60% der Studenten neben dem Studium arbeiten müssen. Und das sind diejenigen, die die Unterstützung am dringendsten benötigen. Mira Meyer behauptet, dass ein Stipendium freie Entfaltung bedeutete, dass man mit einem Stipendium Rückenwind, Selbstbewusstsein und Mut habe. Jetzt haben Sie eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Somit ist der gesamte Hörtest zu Ende.